Ja, liebe Gemeinde, ich möchte heute über die Bedeutung und Auswirkungen der Taufe predigen. Und ich möchte euch bitten, eure Bibeln aufzuschlagen zum Römerbrief, Kapitel 6. Das soll unser Ausgangsvers, Ausgangsabschnitt sein. Römer, Kapitel 6. Wir wollen die ersten 11 Verse gemeinsam betrachten. Hier schreibt Paulus an die Christen in Rom: Was sollen wir nun sagen? Sollten wir in der Sünde verharren, damit die Gnade überströme? Das sei ferne. Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie sollten wir noch darin leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus Jesus getauft worden sind, auf seinen Tod getauft worden sind? So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe auf den Tod, damit, so wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht worden sind in der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch in der seiner Auferstehung sein. Da wir dieses wissen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden, da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, ist er ein für allemal der Sünde gestorben. Was er aber lebt, lebt er Gott. So auch ihr. Haltet dafür, dass ihr der Sünde tot seid, Gott aber lebend in Christus Jesus. Amen. Wie gesagt, heute soll der Fokus auf die Bedeutung und Auswirkung der Taufe liegen. Und nicht selten ist unter den Christen der Gedanke und auch vielleicht die Hoffnung enthalten und verbreitet, dass man durch die Taufe von gewissen Sünden befreit wird, dass die Taufe in gewisser Weise eine Handlung ist, die an dir vollzogen wird, die dich befreit von Sünden, die dich in gewisser Weise etwas heiliger macht. Und liebe Täuflinge, vielleicht war der Gedanke auch bei euch vorhanden heute, die Hoffnung, dass ihr mit gewissen Sünden kämpft und wenn ihr heute ins Wasser gestiegen seid und unter Wasser getaucht worden seid und aufgestanden seid aus dem Wasser, dass diese Sünde in gewisser Weise in dem Wasser geblieben ist und dir von dieser Sünde befreit worden ist. Dieser Gedanke herrscht nicht selten bei den Christen und die Frage lautet tatsächlich, stimmt das? Ist es wahr, dass die Taufe ein Mittel ist, wodurch der Täufling von gewissen Sünden befreit wird, wodurch der Täufling ein gewisses heiliges Maß erreicht hat? Und meine Antwort auf diese Frage lautet, nein. Und? Ja. Lasst mich meine Antwort kurz erklären. Zum einen denke ich nicht, dass der Akt der Taufe dich von bestimmten Sünden befreit, weil sich an deinem generellen Zustand nach der Taufe nichts verändert hat. Du bist in gewisser Weise immer noch in deinem sündigen Körper, in einer sündigen Welt. Du hast dich davor der Taufe in diesem Körper und in dieser Welt befunden und du befindest dich nach der Taufe immer noch in diesem sündigen Körper, wo du durch deine Begierden zur Sünde geleitet wirst und wodurch du in der Welt auch zur Sünde verführt wirst. Und so sage ich auf der einen Seite, nein, es ändert sich nichts in gewisser Weise nach der Taufe in deinem Leben, dass du befreit wirst von Sünde. Auf der anderen Seite sage ich aber doch, in der Taufe passiert etwas, wodurch du befähigt wirst, siegreich Sünde aus deinem Leben zu entfernen. Denn die Taufe beinhaltet eine tiefe geistliche Realität. Die Taufe ist nicht nur ein äußeres Symbol, das an dir vollzogen wird. Die Taufe beinhaltet eine geistliche Realität, die an dir praktiziert wird, wodurch du Kraft empfängst, Sünden wirklich abzutöten, siegreich aus deinem Leben zu entfernen. Denn in der Taufe stirbt dein alter, sündiger Mensch ab. Er wird begraben, er existiert nicht mehr und du stehst mit einem neuen, in einem neuen Leben aus diesem Wasser heraus. Es ist nicht nur eine Symbolik, es ist eine geistliche Realität, wie wir noch sehen werden. Und in diesem neuen Leben bist du nun fähig, gegen Sünde siegreich zu kämpfen. Und so würde ich sagen, auf der einen Seite hat der Gläubige auch nach seiner Taufe noch mit gewissen Sünden zu kämpfen, doch auf der anderen Seite ist der Gläubige nun durch die Taufe befähigt, diese Sünden aus seinem Leben tatsächlich zu entfernen. Von dieser geistlichen Realität spricht Paulus in Römer Kapitel 6. Und zwar erklärt er hier zum einen, was die Taufe ist und welche Auswirkungen die Taufe bei dem Täufling hat. Paulus beginnt diesen Abschnitt mit einer Fragestellung in Vers 1 und 2 und sagt dort, was sollen wir nun sagen? Sollten wir in der Sünde verharren, damit die Gnade überströme? Das sei ferne. Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie sollten wir noch in ihr leben? Um diese Frage von Paulus und diese scharfe Zurückweisung seiner Frage auch besser zu verstehen, müssen wir darauf achten, was Paulus zuvor gesagt hat. Paulus hat in den ersten 5 Kapiteln vom Römerbrief versucht aufzuzeigen, dass alle Menschen unter der Sünde sind, dass alle Menschen unter dem Gesetz sind und dass sie durch das Gesetz und durch ihre Sünde unter dem gerechten Urteil Gottes stehen. Aber Paulus hat auch aufgezeigt, dass der Sünder allein durch den Glauben an Jesus Christus und an sein stellvertretendes Opfer am Kreuz von Golgatha gerechtfertigt wird, das heißt freigesprochen wird von seiner Sünde und der Schuld, die er durch die Sünde auf sich geladen hat. Und dann erklärt Paulus in Römer Kapitel 5, dass dieser Zuspruch der Rechtfertigung, die man durch den Glauben empfängt, allein aus Gnade geschehen ist. Das bedeutet, Gott spricht Sündern frei von ihrer Schuld. Und zwar nicht aufgrund von Werken, die sie getan haben, sondern aufgrund seiner Gnade, weil Gott es einfach so in sich selbst entschieden hat. Er spricht Menschen frei von ihrer Schuld auf der Grundlage dessen, was Jesus Christus vor 2000 Jahren am Kreuz von Golgatha getan hat. Er lebte ein sündloses Leben und nahm die Sünden der Welt auf sich und starb für diese Sünden am Kreuz und ist von den Toten auferstanden. Und jeder, der daran glaubt, wird von Gott gerecht gesprochen und begnadigt. Und dies zeigte Paulus in den ersten 5 Kapiteln auf und dann endet er dieses Kapitel, Kapitel 5 in Vers 20 und 21 mit folgenden Worten. Das Gesetz aber kam daneben ein, damit die Übertretung überströmen würde, wo aber die Sünde überströmend geworden ist, ist die Gnade noch überreichlicher geworden, damit wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrsche durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Paulus sagt hier, das Gesetz Gottes zeigt dir und mir auf, wie groß unsere Sünde ist. Das Gesetz Gottes zeigt dir und mir auf, wie unendlich die Kluft zwischen dir und Gott ist. Und dann sagt er weiter, aber die Größe unserer Sünde, die unermessliche Größe unserer Sünde zeigt wiederum die unermessliche Größe seiner Gnade auf. Denn je größer unsere Sünde ist und Gott mir meine Sünden vergibt aus Gnade, umso größer wird seine Gnade wiederum. Und dieser Gedanke, der könnte ja bei den Christen in Rom und bei dir und mir zu folgender Schlussfolgerung führen. Wenn Gottes Gnade, also durch meine Sündhaftigkeit und durch meine Sünde, immer größer wird, dann sollte ich ja umso mehr sündigen. Ist doch logisch, wenn ich, je mehr ich sündige, umso größer wird die Gnade Gottes und umso mehr wird Gott verherrlicht. Und auf diese falsche Schlussfolgerung geht Paulus ein, Kapitel 6, Vers 1. Was sollen wir nun sagen? Sollten wir in der Sünde verharren, damit die Gnade überströme? Aber genau auf diese Fragestellung geht Paulus ein und er weist sie scharf zurück mit der stärksten griechischen Verneinung, die es gibt. Das sei ferne. Auf gar keinen Fall sollten wir sündigen, damit die Gnade überströme. Wieso? Er erklärt es in Vers 2. Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie sollten wir noch darin leben? Wir sollten unter keinen Umständen weiter sündigen, weiter so leben wie bisher. Wieso? Weil wir sind gestorben. Wir sind tot. Unser alter Mensch, der gesündigt hat, existiert nicht mehr. Und wenn er nicht mehr existiert, wieso sollen wir dann weiter in unserer Sünde leben? Und dann erklärt Paulus in den folgenden Versen, wie genau wir als Christen der Sünde gestorben sind. Und Paulus bezieht sich hier auf die Taufe. Und er zeigt das auf, dass wir in der Taufe gestorben sind, dass wir in der Taufe begraben worden sind, dass unser alter Mensch in der Taufe ins Wasser getaucht worden ist und begraben worden ist und nicht mehr existiert und wir zu einem neuen Leben auferweckt worden sind und nun in diesem neuen Leben fähig sind, gegen Sünde zu kämpfen und nicht mehr zu sündigen. Und so will Paulus seinen Lesern in diesem Abschnitt zeigen, was die Taufe ist, und welche Auswirkungen die Taufe in deinem und in meinem Leben haben soll. Und so richte ich mich heute Morgen in dieser Predigt an 3 Personengruppen. Die erste Personengruppe seid ihr Täuflinge. Ihr, die ihr heute getauft wurdet, diese Predigt soll euch heute zeigen, was für ein Bekenntnis ihr abgelegt habt und wie es nun aussieht, in der Neuheit dieses Lebens nach der Taufe zu leben. Die zweite Personengruppe, an die ich mich richte, sind diejenigen unter uns, die bereits getauft sind. Vielleicht haben wir vergessen, was für ein Bekenntnis wir abgelegt haben. Vielleicht haben wir vergessen, was es bedeutet, in der Neuheit dieses Lebens zu wandeln. Und ich will uns neu erinnern, was es heißt, dass wir getauft worden sind und wie es aussieht, nun als getaufte Christen zu leben. Und die dritte Personengruppe, an die ich mich richte, sind diejenigen unter uns, die noch nicht getauft sind. Die vielleicht an Christus glauben, aber diesen Schritt noch nicht gewagt haben oder vielleicht gar nicht an ihn glauben und nicht getauft sind. Diese Predigt soll dir heute aufzeigen, dass du durch Buße, das heißt durch das Abwenden von deinen Sünden und durch Glauben an Jesus Christus gerettet wirst und dass diese Errettung durch die Taufe sichtbar gemacht werden muss, damit der Geist Gottes dich dahin führt, auch deinem alten Menschen abzusterben und einen neuen Menschen anzuziehen. Und so möge der Geist uns helfen, diesen Text recht zu verstehen, und ich gehe auf zwei Punkte ein aus diesem Text. Erstens die Bedeutung der Taufe und zweitens die Auswirkung der Taufe. Sehr simpel, die Bedeutung und die Auswirkung der Taufe. Lasst uns zum ersten Punkt gehen. Die Bedeutung der Taufe, die Verse 3 bis 4. Hier lesen wir in Vers 3: Oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus Jesus getauft worden sind, auf seinen Tod getauft worden sind? In diesem und in dem nächsten Vers beschreibt Paulus die Einheit des Christen mit Christus. Der Christ ist durch die Taufe mit Jesus Christus in solch einer Weise verbunden, dass er mit Jesus gemeinsam am Kreuz gestorben ist, dass er mit Jesus gemeinsam in das Grab gelegt worden ist und dass er mit Jesus gemeinsam aus den Toten auferstanden ist. Eine enge Gemeinsamkeit, Einheit, die der Christ mit Christus hat in und durch die Taufe. In Vers 5, wir werden später noch darauf eingehen, benutzt Paulus das Wort eins gemacht, was auch mit zusammenwachsen übersetzt werden kann. Es kann auch mit zusammengehörig oder vereint sein übersetzt werden. Es ist, als würde ich ein Glas Wasser nehmen und in dieses Glas Wasser Apfelsaft hineinkippen. Das Wasser und der Saft, die sind so miteinander vereint, dass wir sie nicht mehr auseinander trennen können. Sie sind eins gemacht worden. Und von dieser intimen Einheit spricht unser Text. Darin hat jeder gläubige Anteil, der sich auf den Namen von Jesus Christus hat taufen lassen. Wir sind mit Jesus so verwoben, so vereint, so zusammengefügt worden, dass alles, was er erlebt hat, dir und mir zugute gesprochen wird, als hätten wir es erlebt. Und diese Einheit wird in der Taufe sichtbar. Wir sind mit Christus gestorben, wir sind mit ihm begraben, wir sind mit ihm auferweckt worden. Lass uns diese drei Aspekte, die uns der Text auch nennt, nun im Einzelnen untersuchen. Erstens, in der Taufe sind wir mit Christus gestorben. Nochmal Vers 3, oder wisst ihr nicht, dass wir so viel auf Christus Jesus getauft worden sind, auf seinen Tod getauft worden sind? Sehen wir hier die Taufe und der Tod von Jesus, wie sie miteinander zusammenhängen? Nun, was genau meint Paulus damit, dass wir auf den Tod von Jesus getauft worden sind? Um diese Tatsache besser zu verstehen, müssen wir nochmal darauf schauen, was Paulus in Kapitel 5 aufgezeigt hat. Und in Kapitel 5, lest es zu Hause in Ruhe durch, hat Paulus aufgezeigt, den ersten Adam, den ersten Menschen, den Gott geschaffen hat im Garten Eden, und der zweite Adam, Jesus Christus. Und Paulus zeigt in diesem Kapitel auf, dass jeder Mensch, der geboren wird, ein Nachkomme Adams ist. Jeder Mensch, der geboren wird, wird in einer intimen Einheit mit Adam geboren. Das heißt, alles, was Adam erlebt und verbockt hat, wird dir und mir zugute geschrieben. Wir werden in Sünde empfangen und wir werden in Sünde geboren, weil wir Nachkommen eines sündigen Adams waren und sind. Das heißt, wir stehen unter der Sünde, wir stehen unter dem Fluch der Sünde, wir stehen unter dem Zorn Gottes aufgrund unserer Sünde, wir sind mit Adam vereint, wir sind getrennt von Gott. Wir lebten in einer Einheit mit Adam. Das war unser alter Mensch. Wenn es hier nun heißt, dass wir mit Christus gestorben sind in der Taufe, bedeutet es, dass dieser alte Mensch, dieser alte Adam in uns, gestorben ist, dass er nicht mehr existiert, dass die Knechtschaft der Sünde in uns aufgelöst worden ist, dass die Folgen der Sünde, was der Tod ist, aufgelöst worden ist. Dieser alte Adam wurde begraben in der Taufe. Er wurde getötet, er ist gestorben mit Christus Jesus. Und wir werden mit dem anderen Adam, mit Jesus Christus vereint. Der alte Mensch unter der Knechtschaft der Sünde stirbt und er wird zu einem neuen Menschen, befreit von der Sünde und nun fähig, gerecht zu leben. Nun, lass mich dich fragen, was genau stellt uns die Realität des Todes vor Augen? Die meisten von uns kennen es, wenn ein Mensch stirbt und dieser Mensch noch unter uns ist, vielleicht sogar noch bei der Beerdigung, er liegt dort im offenen Grab und wir sehen ihn. Generell, wir wissen, die Person ist tot, aber wir haben es vielleicht noch nicht ganz realisiert, wir haben es noch nicht ganz gegriffen, weil diese Person ist noch unter uns. Was also zeigt uns mehr als alles andere die Realität des Todes? Das Grab, oder? Wenn ein Mensch in ein Grab gelegt wird und begraben wird, dann wissen wir, diese Person, sie existiert nicht mehr. Sie lebt nicht mehr unter uns. Und genau das ist das zweite Bild, das in der Taufe vermittelt wird. Wir sterben nicht nur, nein, unser Tod wird darin verbildlicht, dass wir auch begraben werden in der Taufe. Das ist das Zweite. In der Taufe sind wir mit Christus begraben. So lesen wir in Vers 4a. So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe. Auf den Tod sehen wir die Verbindung begraben werden und Taufe. Nun, der Aspekt der Grablegung Jesu ist ein unverzichtbares Element im christlichen Glauben. Denn die Grablegung von Jesus Christus bezeugt, dass er wirklich am Kreuz gestorben ist. Sie zeigt uns, dass Christus wirklich physisch gestorben ist. Und so zeigt uns auch die Taufe, dass der Täufling in dem Augenblick, wo er unter Wasser getaucht wird, wirklich begraben worden ist. Er existiert nicht mehr. Er ist wirklich tot. Genauso wie ein Körper in die Erde gelegt wird und begraben wird und nicht mehr unter uns wandelt, so existiert der alte Mensch nicht mehr. Der alte Richard Friesen wurde vor ziemlich genau 13 Jahren in einem kleinen Becken in Hussenhofen in Schwäbisch Gmünd beerdigt. Er wurde dort begraben. Er existiert nicht mehr. Der Richard Friesen, der jetzt in diesem Augenblick vor euch steht und zu euch redet, ist ein anderer wie der vor 13 Jahren. Vielleicht sehe ich noch gleich aus, der Bart ist vielleicht ein bisschen länger und die Haare sind ein bisschen grauer geworden. Aber der alte Richard existiert nicht mehr. Er ist zu einem neuen Menschen auferstanden. Das Gleiche ist bei euch drei heute passiert. Ihr wurdet begraben. Euer alter Mensch existiert nicht mehr. Aber das Herrliche ist, Jesus Christus ist nicht nur gestorben und begraben worden, er ist auch auferweckt worden. Und das ist die dritte Einheit. In der Taufe sind wir mit Christus auferweckt worden. So lesen wir in Vers 4. B. Damit, so wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Christus ist durch die Herrlichkeit des Vaters, wir können auch übersetzen durch die Kraft oder durch die Macht des Vaters auferweckt worden. Und diese Auferstehung Jesu ist sehr bedeutend, denn dadurch hat Jesus Christus gezeigt, der Tod hat keine Macht über ihn. Er hat den Tod besiegt. Dadurch wiederum hat er gezeigt, die Sünde hat keine Macht über ihn. Wieso? Weil der Lohn der Sünde ist der Tod. Also wenn der Tod ihn nicht halten konnte, dann war Jesus ohne Sünde. Und somit hat er die Sünde und den Tod besiegt und schließlich auch den Satan selbst, der der Vater der Sünde und der Lüge ist. Somit hat Jesus durch seine Auferstehung den Satan, die Sünde und den Tod besiegt. Und an dieser Auferstehung von Jesus Christus, an diesem Triumph, an diesem Sieg von Jesus Christus hat jeder Anteil, der an ihn glaubt und auf seinen Namen getauft worden ist, denn wir sind durch dieselbe Kraft, die ihn auferweckt hat aus den Toten, zu neuem Leben auferweckt worden und diese Kraft wohnt nun in uns, sodass die Macht der Sünde besiegt worden ist, sodass der Tod keine Gewalt mehr über uns hat, sodass wir selbst, wenn wir sterben, wir leben in Ewigkeit und der Satan hat auch keine Macht mehr über uns. An dieser Auferstehung und an dem, was Jesus dadurch vollbracht hat, haben wir Anteil, wenn wir getauft worden sind und auferweckt worden sind zu neuem Leben durch die Taufe. Diese Wahrheit wird nirgendwo präzise auf den Punkt gebracht, wahrscheinlich wie in 2. Korinther 5, Vers 17, wo es heißt, daher, wenn jemand in Christus ist, also in dieser Einheit mit ihm verbunden ist, da ist eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Das Alte, der alte Adam, der alte Mensch, die Knechtschaft der Sünde in deinem Leben ist vorbei, er existiert nicht mehr. Es ist etwas Neues, eine neue Schöpfung. Das, was eines Tages vollkommen passieren wird, wenn Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird, passiert jetzt schon mit dir und mir, wenn wir an ihn glauben und wenn wir auf seinen Namen getauft werden. Und Paulus erklärt hier, dass wir mit Jesus auferweckt worden sind, und zwar, um in Neuheit des Lebens zu wandeln. In Neuheit des Lebens zu wandeln bedeutet, unserer neuen Natur gemäß zu leben. Es bedeutet, ein altes, sündiges Leben aufzugeben und nun so zu leben, wie Gott es gefällt, zu seiner Ehre zu leben, nach seinem Willen zu leben, so zu leben, wie es sich als Kind Gottes gehört. Und in Vers 5 fasst Paulus diese Tatsache dann, die er versucht hat darzulegen, nochmals zusammen. Er sagt, denn wenn wir mit ihm eins gemacht, also mit ihm verbunden sind worden, in der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch in der seiner Auferstehung sein. Also nochmals, Paulus fasst zusammen. So wie Jesus vor 2000 Jahren am Kreuz gestorben ist, sind wir mit ihm gemeinsam gestorben. Und so wie er vor 2000 Jahren aus den Toten auferstanden ist, sind wir mit ihm vor 2000 Jahren aus den Toten auferstanden. Geschwister, ich betone nochmals, einige Menschen glauben, die Taufe sei nur eine Symbolik. Ich widerspreche dem. Ja, die Taufe ist eine Symbolik, aber sie ist mehr als nur eine Symbolik. Paulus zeigt uns hier auf, es passieren geistliche Realitäten. Dein alter Mensch stirbt und wird wirklich begraben. Solange du nicht getauft bist, bist du nicht begraben. Hörst du, was ich sage? Hörst du, was die Schrift sagt? Du bist nicht begraben. Und du bist auch nicht wirklich auferstanden. Ich sage nicht, verstehe mich nicht falsch, dass die Taufe uns rettet. Wenn Christus jetzt kommen sollte und du hast dich gestern bekehrt und noch nicht getauft, dann bist du gerettet und bei ihm. Dennoch müssen wir Gottes Wort ernst nehmen. Und wenn Gottes Wort uns hier sagt, dass wir in der Taufe begraben werden und zu neuem Leben auferweckt werden, passieren hier geistliche Realitäten, die wir ernst nehmen müssen. Dies ist also die Bedeutung der Taufe, auf die Paulus hier eingeht. Dies ist daher für den Täufling extrem wichtig für sein geistliches Leben. Es ist ein Zeichen für die sichtbare und unsichtbare Welt, aber auch für dich persönlich extrem wichtig für dein geistliches Leben. Nun, wenn wir durch den Glauben mit Jesus vereint worden sind und diese Einheit in der Taufe zum Ausdruck gebracht haben, stellt sich die Frage, wie sollen diese Taufe sich nun in deinem und in meinem Leben auswirken? Und dies erklärt Paulus in den folgenden Versen, in den Versen 6 bis 11, auf die wir nun als zweites eingehen wollen, die Auswirkung der Taufe. Nachdem Paulus in den Versen zuvor erklärt hat, was in der Taufe passiert, erklärt er nun die Konsequenzen dieser geistlichen Realität, die in deinem Leben geschehen ist. Wie sollten sich diese Realitäten der Taufe in deinem Leben widerspiegeln? Welche Auswirkungen hat die Taufe auf das Leben eines Christen? In seiner Argumentation geht Paulus, soweit ich es verstehe, auf drei Auswirkungen ein, die wir uns nun näher anschauen wollen. Die erste Auswirkung ist, wir sind gegenwärtig von der Macht der Sünde befreit. Wir sind gegenwärtig von der Macht der Sünde befreit. Paulus sagt in Vers 6, da wir dieses wissen, was wissen wir? dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, also er wiederholt sich. Und wieso wurde er mitgekreuzigt? Damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Sehen wir, Paulus spricht hier von dem alten Menschen, dabei bezieht er sich auf den Menschen in Adam, als wir noch in Adam waren, getrennt von Gott in unserer Sünde. Dieser alte Mensch wurde mitgekreuzigt, als Jesus gekreuzigt worden ist. Und was ist das Ziel, das Resultat, das Ergebnis davon, damit der Leib der Sünde abgetan sei? Nun, wir dürfen Paulus hier nicht falsch verstehen. Jeder von uns, der getauft ist, kann bestätigen und bezeugen, ich lebe immer noch in diesem Leib, immer noch unter der Sünde in gewisser Weise. Ich sage immer noch manchmal Dinge, die nicht gut sind. Ich denke immer noch Dinge, die nicht gut sind. Manchmal mache ich auch noch Dinge, die nicht gut sind. Und manchmal quält mich sogar meine Sünde. Das heißt, wir erleben immer noch teilweise, dass wir in der Sünde leben. Aber wenn Paulus hier davon spricht, dass der Leib der Sünde abgetan sei, dann spricht er nicht davon, dass wir vollkommen sündlos geworden sind, sondern er spricht davon, dass die Macht, die Kraft der Sünde, die vorher uns beherrscht hat, nun abgetan sei. Das Wort abgetan bedeutet auch abgelegt, von uns gelegt worden, zunichte gemacht. Also die Macht der Sünde, die uns davor beherrscht hat, wurde, als wir unter Wasser getaucht worden sind, abgelegt und dort gelassen und wir sind auferstanden und die Macht der Sünde ist nun von uns gegangen, sodass wir jetzt fähig sind, diese Sünde zu töten, diese Sünde aus unserem Leben zu entfernen. Und deswegen sagt Paulus uns auch hier, damit wir der Sünde nicht mehr dienen. Hört mir gut zu. Geschwister, davor waren wir Sklaven der Sünde. Das bedeutet, wir konnten nichts anderes tun als das, was unser Herr uns befohlen hat. Die Sünde war unser Herr, er war unser Meister, er hat uns geknechtet. Und er hat gesagt, tu dies und wir mussten es tun. Er hat gesagt, tu jenes und wir mussten es tun. Wir konnten nicht anders als zu sündigen. Wir mussten der Sünde dienen. Und Paulus sagt jetzt, die Macht der Sünde ist von uns abgetan, damit wir der Sünde nicht mehr dienen. Die Sünde ist nicht mehr unser Herr. Sie ist nicht mehr unser Meister. Wenn die Sünde jetzt zu Richard kommt und sagt, hier, tu dies, dann sag ich zu ihr, du bist nicht mehr mein Herr. Du hast keine Macht mehr über mich. Du hast keine Kontrolle mehr über mich. Du hast kein Recht mehr über mich. Ich muss dir nicht mehr dienen. Wieso? Weil der alte Mensch tot ist. Der alte Mensch, der unter der Herrschaft der Sünde war, er existiert nicht mehr. Es ist ein neuer Mensch da und ein neuer Herr ist über diesen Menschen gesetzt worden. Und Paulus betont diese Wahrheit nochmals in Vers 7, wo er sagt, denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Nun stellen wir uns einen Menschen vor, der zu seinen Lebzeiten alkoholabhängig war. Ich nehme ein krasses Beispiel, aber das können wir auf alles andere, auf jede andere Sünde anwenden. Er war alkoholabhängig und immer dann, wenn eine Werbung im Fernseher oder auf der Straße über Alkohol kam oder immer dann, wenn auch der Geruch von Alkohol in seine Nase geweht worden ist, da trieb ihn seine Begierde hin zu trinken. Er konnte nicht anders. Er war gebunden. Er war ein Sklave dieser Sünde. Okay, stellen wir uns vor, dieser selbe Mensch, der gar nicht anders konnte, als diese Sünde zu begehen, ist tot. Und er liegt vor uns, wir feiern seine Beerdigung. Es ist ein krasses Beispiel, ein fiktives Beispiel, aber stellen wir uns vor, wir zeigen ihm eine Werbung von Alkohol. Oder es weht ein Wind von Alkohol in seine Nase hinein. Wird sich in ihm alles regen, wird von den Toten auferstehen und wieder trinken? Er ist tot! Er ist tot! Diese Sünde hat keine Macht mehr. Er dient ihr nicht mehr. Und dieses Bild verwendet Paulus auf dich und mich an, wenn wir an Christus gläubig geworden sind und auf seinen Namen getauft worden sind. Wir sind der Sünde tot. Genau so sollten wir mit der Sünde umgehen, Geschwister. Wenn diese alten Begierden aus unserem alten Leben kommen, sind wir fähig, diesen Begierden zu widerstehen, weil sie keine Macht mehr über uns haben, weil wir ihr gestorben sind. Und dies bedeutet nicht, wie ich schon sagte, dass wir völlig frei sein können von der Sünde in diesem Leben. Ich denke, wir können immer mehr heiliger werden und wir können immer mehr Sünden aus unserem Leben entfernen. Aber wir werden alle bis zum Lebensende mit Sünde zu kämpfen haben. Aber die herrliche Hoffnung, die wir haben, ist, dass wir eines Tages auferweckt werden und einen neuen Körper bekommen, wo wir nicht nur von der Macht der Sünde, sondern auch von der Gegenwart der Sünde befreit sein werden und vollständig sündlos leben werden im Himmel bei unserem Herrn. Und das ist die zweite Folge, die zweite Auswirkung der Rettung und auch der Taufe, auf die Paulus eingeht in den Versen 8 bis 9. Wir werden in der Zukunft endgültig von der Macht der Sünde befreit werden. Also der erste Punkt war, wir sind gegenwärtig von der Macht der Sünde befreit. Die zweite Auswirkung ist, wir werden in der Zukunft endgültig von der Macht und Gegenwart der Sünde befreit werden. Paulus sagt in Vers 8 und 9, wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden, da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt nicht mehr stirbt, der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Ich denke, dass Paulus in diesen Versen auf die zukünftige Auferstehung der Toten hinaus will und dass diese zukünftige körperliche Auferstehung garantiert, dass wir eines Tages endgültig über die Sünde und über den Tod siegen werden. Die Garantie für unsere zukünftige körperliche Auferstehung ist erneut die körperliche Auferstehung von Jesus Christus. Weil Jesus Christus wirklich körperlich auferstanden ist und nun nicht mehr stirbt, hat jeder, der an ihn glaubt, diese Hoffnung, dass auch wir eines Tages, auch wenn wir gestorben sind, auferweckt werden zu einem neuen Leben, wo wir befreit sein werden von der Gegenwart der Sünde und nicht mehr sterben werden. Was hat Jesus getan, um dir und mir dieses ewige Leben zu ermöglichen? Nun, er war bereit, dass die Sünde und dadurch der Tod für eine Zeit lang über ihn herrschte. Geschwister, bitte hört gut zu, was uns der Text hier sagt. Das ist Gottes Wort. Und wir müssen verstehen, was Jesus, der Sohn des lebendigen Gottes, der ewig existierte und Mensch geworden ist, für uns erlitten hat. Er war bereit, die Folgen der Sünde zu tragen und für eine gewisse Zeit von dem Tod beherrscht zu werden. Er war für eine gewisse Zeit unter der Herrschaft des Todes. Der Herr des Lebens war für eine gewisse Zeit unter der Herrschaft des Todes. Schaut, was Paulus hier sagt über Jesus. Er sagt, der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Jetzt herrscht er nicht mehr über ihn, aber die Schlussfolgerung ist, dass der Tod zuvor kurz über ihn herrschte. Wieso und wann herrschte der Tod über Jesus? Nun, die Schrift sagt, Römer Kapitel 6, Vers 23, der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Sünde herrschte für eine gewisse Zeit, der Tod herrschte für eine gewisse Zeit über Jesus, weil er den Lohn der Sünde getragen hat. Nicht eine Sünde, die er begangen hat, denn er war ohne Sünde. Aber er nahm die Sünden seines Volkes auf sich. Und dadurch nahm er auch die Konsequenzen der Sünde, was der Tod ist, auf sich. Er starb und wurde geknechtet für eine Zeit unter den Tod. Aber weil er ohne Sünde war, weil er nur stellvertretend die Sünden seines Volkes getragen hat, konnte der Tod nicht herrschen lange über ihn. Er hat nämlich geherrscht über den Tod, er ist auferstanden und zeigte somit erstens, er ist ohne Sünde gewesen und zweitens, er hat die Sünden seines Volkes gesühnt und er hat die Folgen der Sünde gesühnt, er ist von den Toten auferstanden. Halleluja. Das ist es, was Jesus vollbracht hat, unser Herr, unser König, unser Gott, unser Meister. Die Schrift sagt uns hier weiter, dass Jesus nicht mehr sterben wird. Wir kennen alle, viele von uns, Lazarus, er ist auferweckt worden von Jesus und er ist wieder gestorben. Jesus ist auferweckt worden und stirbt nun nicht mehr. Wieso? Weil er den Tod besiegt hat und weil er die Sünde besiegt hat. Und diese Wahrheit erklärt Paulus dann noch näher in Vers 10. Denn was er gestorben ist, ist er ein für allemal der Sünde gestorben. Was er aber lebt, lebt er Gott. Er ist ein für allemal gestorben. Er hat ein Opfer gebracht. Dieses Opfer war so gewaltig und so vollkommen, dass es keine Opfer mehr braucht und dass auch er nicht mehr geopfert werden muss, sondern er hat die Sünden getragen und somit Sühnung gewirkt. Und was tut er jetzt? Was er aber lebt, lebt er Gott. Er ist auferstanden, er ist in den Himmel aufgefahren, er sitzt nun zu Rechten seines Vaters im Himmel und lebt nun für Gott. Er dient nun Gott, indem er ewig für die Heiligen einsteht und sich für sie verwendet. Und so wie Jesus ewig lebt, leben auch wir mit ihm. Wenn wir an ihn glauben, wenn wir mit ihm auferweckt worden sind in der Taufe, dann dürfen wir diese Gewissheit und diese Zuversicht haben, dass wir eines Tages einen neuen Körper bekommen, um bei ihm zu sein in alle Ewigkeit und für Gott zu leben. Aber diese zukünftige Hoffnung, die wir haben, zeigt sich jetzt schon in diesem Leben, dass wir jetzt schon in der Neuheit dieses Lebens wandeln und für Gott leben. Das ist nämlich die dritte und letzte Auswirkung, auf die Paulus hier eingeht in Vers 11. Wir sollen nun für Gott leben. Hier heißt es so auch ihr. Haltet dafür, dass ihr der Sünde tot seid, Gott aber lebend in Christus Jesus. Geschwister, die ersten 10 Verse von Paulus waren Theorie, waren Theologie, waren Erklärungen. Und nun in Vers 11 kommt die Anwendung all dessen, was er versucht hat, theoretisch zu vermitteln. Er hat uns versucht aufzuzeigen, welche Einheit wir in Christus haben, was die Taufe bedeutet, was die Auswirkung der Taufe ist. Und jetzt zeigt er in einem einzigen Vers auf, was du und ich jetzt tun sollen. Geschwister, wir als Christen, wir sollten nicht nur theoretische Christen sein. Und theoretisch sagen, ja, das stimmt alles, was hier steht. Und ich glaube es auch. Aber irgendwie sieht man nichts davon in deinem Leben. Ja, wir sollen theoretische Wahrheiten annehmen, glauben, aber auch gleichzeitig ausleben. Und das ist, was Paulus jetzt hier macht. Er hat aufgezeigt, was Christus tut. Er ist gestorben, er ist auferstanden und nun lebt er für Gott. So auch ihr. Also genauso wie Christus gestorben ist und auferstanden ist und für Gott lebt, sollen auch wir nun, die wir gestorben sind und auferstanden sind, nun für Gott leben. Schaut, was er hier sagt. Haltet dafür. Und wir können auch übersetzen, denkt über euch selbst so oder seht euch selbst so. Und zwar, wie sollen wir uns selbst betrachten? Was sollen wir über uns selbst denken? Dass ihr der Sünde tot seid, Gott aber lebend. Also Paulus sagt, mach dir klar, dass du für die Sünde tot bist. Und dass die Sünde keine Macht mehr über dich hat. Stattdessen solltest du nun so leben, wie es Gott gefällt, nach seinem Willen und nach seinem Maßstab. Ja, wir sollten nun für Gott leben. Wir sollten nun so leben, wie es sich für Menschen gehört, die gestorben sind. Wir sollten nicht mehr für die Sünde leben. Wir sollten nicht mehr für den Satan leben. Wir sollten nicht mehr für uns selbst leben. Wir sollten nicht mehr für unsere eigenen Begierden leben. Und jeder, der nicht an Jesus Christus glaubt, lebt genau für diese Dinge. Du lebst für dich selbst. Du lebst für diese Welt. Du lebst für dein Fleisch. Du lebst für den Satan, denn er ist dein Herr. Und du wirst sterben in deinen Sünden, wenn du nicht umkehrst und Buße tust. Aber wenn wir an Christus gläubig geworden sind, leben wir nicht mehr für diese Dinge, sondern wir leben nun für den lebendigen Gott, der den Himmel und die Erde geschaffen hat, der dich und mich geschaffen hat, der uns so sehr liebte, dass er seinen Sohn sandte und ihn für uns geopfert hat, damit wir nun nicht mehr für uns selbst leben, sondern für den, der uns geliebt hat und sich selbst für uns hingegeben hat. Das ist die Auswirkung, wie wir leben sollten. Nun, ich weiß, und als ich diesen Text vorbereitet habe, habe ich mich gefragt, immer wieder aufs Neue. Ich kenne diese Wahrheiten theoretisch. Ich kenne sie. Aber lebe ich danach? Wie oft mache ich dieselben Sünden? Wie oft versage ich in derselben Sache? Und ich habe mich gefragt, wie kann es Realität werden in meinem Leben? Du, lieber Bruder, liebe Schwester, ich weiß, dass einige von euch mit bestimmten Sünden zu kämpfen haben und ihr fragt euch, wie kann ich diese Sünden loswerden? Lass mich dir sagen, du kannst sie loswerden. Und ich möchte abschließend in aller Kürze drei praktische Hilfestellungen geben, die dir helfen sollen, das, was wir heute gehört haben, praktisch umzusetzen in deinem Leben. Wie kannst du siegreich Sünde aus deinem Leben entfernen? Das Erste, was du tun kannst. Denke viel und oft über deinen Stand in Christus nach. Denke viel und oft über deinen Stand in Christus nach. Wenn Paulus hier in diesem Text sagt, haltet euch dafür, der Sünde tot zu sein, Gott aber lebend, dann fordert er uns dazu auf, über unseren Ist-Zustand als Christen nachzudenken. Haltet euch dafür. Denke viel darüber nach, was du jetzt bist. Was bist du, lieber Bruder, liebe Schwester? Du bist tot. Aber du lebst gleichzeitig. Du bist tot für die Sünde, aber lebst für Gott. Denke viel über deinen Ist-Zustand nach, über deine Position in Jesus Christus. Denke darüber nach, was Christus für dich getan hat, wie er dich von der Sünde befreit hat. Denke darüber nach, dass die Sünde wirklich keine Macht mehr über dich hat. Mach dir bewusst, dass du tot für die Sünde bist. Und wenn dann die Versuchung kommt und wenn die Sünde vor der Tür lauert, dann sprich zu dir selbst, weil Paulus sagt hier, denk über euch selbst, sprich zu dir selbst, ich muss dieser Sünde nicht mehr dienen. Ich muss ihr nicht mehr gehorchen. Sag zu dir selbst, diese Sünde hat keinen Anspruch mehr über mich. Sie hat kein Recht mehr über mich zu herrschen. Sag zu dir selbst, ich bin tot. Ich habe keine Empfindungen mehr für diese Sünde. Ich habe kein Verlangen mehr zu dieser Sünde, denn ich bin tot. Sie hat keinen Reiz mehr für mich. Mach dir bewusst, dass dein alter Mensch nicht mehr existiert und du in Jesus neu bist. Geschwister, wir müssen diese theoretischen Wahrheiten verinnerlichen, an sie glauben und sie festhalten und anwenden. Eine zweite Sache. Denke viel und oft über die in dir wohnende Kraft nach. Schaut, Paulus sagt in Vers 4, Christus, dass Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so sollen auch wir in der Neuheit des Lebens wandeln. Er spricht hier von der Kraft Gottes, also von dem Heiligen Geist. Denke also darüber nach, diese Kraft, die Jesus aus den Toten auferweckt hat, diese Kraft, die das ganze Universum in seine Existenz gerufen hat, diese Kraft hat dich zu einem neuen Menschen geschaffen und diese Kraft wohnt nun in dir, um dich weiterhin in das Bild von Christus umzugestalten. In dir wohnt solch eine Kraft, die dir hilft, jede Sünde zu töten und zu überwinden. Und wir müssen uns dieser Kraft einfach bewusst sein. So selten sind wir uns ihr bewusst. Es ist möglich, mit dieser Kraft, die in dir wohnt, jede Sünde zu überwinden und zu töten. Johannes sagte in seinem ersten Brief, in 1. Johannes 4, Vers 4, ihr seid aus Gott und habt sie überwunden, das heißt Irrlehrer, die Welt, die Sünde und so weiter, weil der, der in euch ist, größer ist als der, der in der Welt ist. Okay. Wer ist in der Welt? Der Satan und seine Dämonen. Wer ist in uns? Gott selbst durch seinen Heiligen Geist. Der, der in uns wohnt, ist größer als alles, was da draußen ist. Und diese Kraft befähigt uns, Sünde zu überwinden. Und drittens und letztens, denke viel und oft über das Werk Christi nach. Denke über deine Stellung in Christus nach, denke über die Kraft, die in dir wohnt, nach. Und drittens, denke viel und oft über das Werk Christi nach. Paulus erinnert uns in diesem Abschnitt daran, dass Christus ein für alle Mal der Sünde gestorben ist und dass der Tod nicht mehr über ihn herrscht. Geschwister, schau oft auf Christus. Denk viel darüber nach, was er erlitten hat, was er durchgemacht hat, um uns von der Macht der Sünde zu erlösen. Er hat den Himmel verlassen. Er, der reich war, wurde arm, damit wir durch seine Armut reich werden. Er wurde unser aller Diener. Er nahm Spott und Hohn in Kauf, er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. Er war das Licht der Welt und er kam in die Finsternis, doch die Finsternis hat die Finsternis mehr geliebt als das Licht. Er kam zu uns und wurde verspottet und verhöhnt und an ein Kreuz geschlagen. Wir haben ihm nichts gegeben, dass er dies für uns täte, aber er hat es getan, weil er uns so sehr liebt. Und jetzt denk darüber nach, dass wenn du diese Sünde begehst, dann ist es ein Ausdruck dessen, dass dir egal ist, was er getan hat. Und ich weiß, dass es dir nicht egal ist, aber im Grunde genommen zeigen wir das doch. Mir ist egal, was du für mich getan hast. Ich will diese Sünde jetzt tun. Wenn die Sünde vor der Tür ist und die Versuchung da ist, dann sag zu dir selbst: Der Preis, den mein Herr für mich bezahlt hat, ist viel zu hoch, als dass ich ihn erneut beschmutze durch diese Sünde. Und fliehe davon. Und nochmals, ich möchte uns diesen Gedanken vielleicht in einem Bild verdeutlichen. Die Vene, die damals da war, wodurch das Blut gepumpt ist und uns diese Sünde schmackhaft gemacht hat, diese Vene, die in uns die ganze Zeit diese Begierden hochgepumpt hat, die wurde gecuttet. Sie ist tot. Es fließt kein Blut mehr durch diese Vene. Die Sünden, die noch in uns vorhanden sind, sie sind tot. Sie haben eigentlich keinen Nährstoff mehr. Es liegt nun an uns, die Mittel zu ergreifen, die Gott uns in seinem Wort gegeben hat, um diese Sünden einfach rauszuschneiden, zu entfernen. Sie sind ja schon tot, da fließt ja kein Blut mehr durch. Und je mehr wir uns über all diese Dinge Gedanken machen, Geschwister, umso mehr werden wir Sünde besiegen. Und das ist mein Gebet für mich, für dich, dass wir die Sünde überwinden. Und so, liebe Täuflinge, an die diese Predigt gerichtet war, ihr wisst nun, was die Taufe bedeutet. Und ihr wisst nun, was die Auswirkung der Taufe ist. Und so lebt nun in der Neuheit dieses Lebens. Und liebe Brüder und Schwestern, die wir schon lange getauft sind, möge der Geist Gottes uns dahin führen, wirklich zu seiner Ehre zu leben, für ihn zu leben. Und ihr, die ihr noch nicht getauft worden seid, ihr habt gehört, ihr seid in Adam. Ihr seid getrennt von Gott unter seinem Zorn. Ihr müsst Buße tun. Ihr müsst umkehren von eurem Wege und an Jesus Christus glauben und euch taufen lassen, damit ihr in der Neuheit dieses Lebens wandeln könnt, zu seiner Ehre. Amen.